Fresh van Root, Fresh Cast.
Herzlich willkommen zum dritten Fresh van Root Podcast. Wir stellen heute Startup Expressflow vor. Ich darf den Martin Vasco bei mir begrüßen. Hallo Martin.
Hallo Rolf.
Vielleicht magst du dich gerne ganz kurz vorstellen.
Ja, mein Name ist Martin Vasco. Ich bin der CEO und Gründer von Expressflow. Und Expressflow ist eine Firma oder ein Startup, das mobile Anwendungen entwickelt und auch Webseiten zum Verschlüsseln von Dateien und Daten. Also vielleicht den Pitch ganz kurz. Expressflow verschlüsselt Dateien, bevor man es in die Dropbox oder in den Google Drive speichern kann. Und ganz wichtig dabei ist, dass die verschlüsselten Daten von den Schlüsseln getrennt abgespeichert werden. Und man kann so sicher über Dropbox oder gängige Cloud-Speicherdienste mit anderen seine Dateien tauschen und speichern.
Du hast mir den 30-Sekunden-Pitch schon vorweggenommen, den ich immer mache. Dann kommen wir gleich zur nächsten Frage. Wie viele Leute sind Expressflow? Bist du alleine oder seid ihr im Team? Und vor allem auch, seit wann gibt es Expressflow?
Also ich bin derzeit alleine, der Vollzeit das Projekt macht. Wir sind aber grundsätzlich zu zweit. Ich bin der technische Part und mit natürlich Fokus auf alles andere, auf den Rest. Habe aber Unterstützung im Business Development. Da habe ich den Daniel Gromoser noch an Bord, mit dem ich die Geschäftsentwicklung mache und auch den Businessplan weiterentwickle. Expressflow als Firma gibt es seit September 2012. Da haben wir die Webseite online gestellt und haben jetzt seit Oktober, konzentrieren wir uns auf die Entwicklung der mobilen App. Mhm. Also Oktober 2013.
Das heißt, das Team ist so aufgestellt, dass du quasi Gründer und gleichzeitig CTO und CEO bist, technischer Entwicklungsleiter, und du hast jemanden Part-Time oder einen Co-Partner, der dir hilft, die Business-Seite aufzubauen.
Oder? Ja, genau. Wir haben dann noch über andere Förderungen oder kann ich vielleicht eh dann weiter mehr im späteren Verlauf mehr sagen. Auch Kooperationen mit Unis und Design zum Beispiel outgesourced, aber das Kernteam sind zwei Leute, genau.
Okay. Und wie lange entwickelt ihr das Produkt schon?
Also die mobile App seit Oktober 2013. Da habe ich begonnen mit einem sogenannten Innovationscheck von der FFG, mit der FH Hagenberg gemeinsam einen Prototyp zu entwickeln, den wir jetzt bis Dezember, also Ende 2013, entwickelt haben. Und jetzt seit Jänner entwickle ich das Produkt fertig bis zum Release und hoffe, dass ich da Mitte Februar die App auf den Markt bringen kann, nochmal für die Android-Version und dann später die iOS-Version davon.
Das heißt, es ist jetzt auch ein Schwenk eigentlich weg von dem Web-App-Produkt expressflow.com, wie es ursprünglich entwickelt worden ist, und du nimmst einen Teil dieser Technologie und baust jetzt quasi in die mobile Applikation ein.
Ganz genau. Also die Prinzipien sind genau gleich wie die Expressflow-Webseite. Man wird über Drag-and-Drop auf die Webseite die Datei ziehen können und so die Desktop-Integration schaffen zur mobilen Anwendung. Die mobile Anwendung an sich ist aber eine komplette Neuentwicklung, weil wir da auf eine Native-Verschlüsselung zurückgreifen, einfach aus Performance-Gründen und ja, dass die auch Usability-technisch bessere Performance bringt.
Okay, dann sind wir ja schon mittendrin beim Produktteil. Vielleicht nochmal ganz kurz, expressflow.com hat so funktioniert, ich habe mich auf deiner Website angemeldet, habe einen Account angelegt und konnte das dann mit meinem Google Drive oder Dropbox verknüpfen, konnte dann ein PDF, ein ZIP, was auch immer nehmen, über deinen Service auf Dropbox ablegen. Dadurch war eine hohe Verschlüsselung garantiert.
Genau.
Und diese Verschlüsselung ist so gut, dass theoretisch auch die NSA nicht drankommt. Oder kannst du vielleicht ganz kurz technisch erklären, wie sicher ist sicher? Weil jeder hat irgendwie Angst davor, trotz Verschlüsselung bei Dropbox oder Google Drive etwas abzulegen.
Ja, genau. Natürlich kann ich es nicht hundertprozentig sagen, aber ja, die ist technisch sehr sicher. Aber wir verwenden da einen AES 256-Bit-Verschlüsselungsmechanismus, der als Industriestandard als sicher gilt. Und was wir aber, weil Dropbox und Google Drive alle selbst auch sagen, dass sie verschlüsseln, was wir aber einen Unterschied dazu machen, ist, dass der Service komplette Transparenz verspricht und das auch wirklich einhält, weil wir die Schlüssel, die wir wirklich zur Verschlüsselung verwenden, dem Benutzer in die Hand geben und die selbst nicht speichern. Das heißt, wenn der Benutzer den Schlüssel verliert, ist der Nachteil, dass er die Datei dann nicht mehr entschlüsseln kann. Auf der anderen Seite hat er vollste Sicherheit, weil wir dann die Datei auch nicht entschlüsseln können. Kein anderes. Jeder, der im Besitz des Schlüssels ist, kann die Datei entschlüsseln.
Das heißt, er könnte euch so oft kontaktieren, wie er will. Ihr könnt auch seine Daten nicht mehr herstellen, wenn er den Schlüssel
nicht verliert. Genau. Das ist technisch einfach unmöglich. Und der zweite Faktor, dass das Service, also Expressflow, die Webseite sehr sicher macht, ist, dass wir die Datei, nachdem wir sie verschlüsselt haben oder entschlüsselt haben, wieder komplett von unseren Servern löschen. Das garantieren wir. Das hat auch für uns den pragmatischen Vorteil, dass wir einfach skalieren. Das Server skaliert viel schneller und ist auch billiger im Hosting, weil wir einfach den Footprint des Servers in der Cloud quasi am Server sehr gering halten.
Mhm. Vielleicht gehen wir nochmal ganz kurz zurück über deinen Werdegang, sind wir hinweggesprungen. Mhm. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, dass du ein Cloud-Security-Produkt oder Cloud-Security-Firma aufbaust? Wie man es eigentlich kennengelernt, da warst du noch in einer ganz anderen Funktion, da warst du, glaube ich, noch im Doktorat auf der TU.
Genau.
Vielleicht ganz kurz deinen akademischen Hintergrund eigentlich erklären und wie es zu Expressflow dann kam und was es ursprünglich war.
Ja, Expressflow, also ich habe auf der TU Wien meine Dissertation geschrieben im Automatisieren von Workflows im ganz Allgemeinen. Habe da auch Expressflow als ursprünglichen Prototypen für meine Dissertation entwickelt. Expressflow war eine Applikation, die Schritte in der Cloud automatisiert hat, also Workflows ausgeführt hat. Das war von verschiedenen Abläufen, die zu modellieren und die dann zu automatisieren in der Cloud, also die dann automatisiert in der Cloud auszuführen. Da hat es einen Workflow-Modellierer davor gegeben und den Workflow hat man dann auch automatisiert ausführen können. Der hat zum Beispiel E-Mails versandt oder irgendwelche anderen Webservices integriert in den Workflow. Das Problem dabei war aber, das war zwar akademisch sehr, sehr sinnvoll und wertvoll als Prototyp und verschiedene Konzepte umzusetzen und schnell zu visualisieren. Als Produkt selbst ist es aber sehr schwer verwendbar gewesen, weil dessen Wissen, einen Workflow zu modellieren, schon so eine hohe Barriere war, dass das einfach nicht außerhalb der wissenschaftlichen Community sehr wenig angenommen wurde. Und dann habe ich eben im September 2012 entschlossen, ja, ich speichere eigentlich sehr viele Dateien in der Dropbox, weil ich das Service sehr mag, durch die Einfachheit, habe aber auch für sensible Dateien TrueCrypt-Container gemountet oder ZIP-Files mit Passwörtern gesichert. Und das war mir einfach nicht aktuell genug, weil ich mir gedacht habe, das gibt es nicht, dass da keine einfachere Lösung gibt und es war einfach nicht überall möglich. Also wenn ich jetzt nicht auf meinem Computer war, habe ich keinen TrueCrypt-Client installiert gehabt und das war einfach sehr mühsam. Und habe mir da gedacht, nach einer Recherche, dass es da eigentlich keine befriedigende Lösung gegeben hat und habe dann selber eine geschrieben und die Expressflow-Engine so adaptiert. Das war der Vorteil, dass die sehr modular aufgebaut war und deswegen ein Fokus auf die Security sehr einfach war und habe das eben dann umgeschrieben und das hat eigentlich sensationell funktioniert. Die ganze Schlüsselverwaltung und das automatisierte Ver- und Entschlüsseln durch die Engine war eigentlich recht schnell erledigt und der Fokus auch auf die Verschlüsselung. Und dann das war noch alles lange vor den NSA-Geschichten, der NSA, dem Edward Snowden. Dadurch, durch die Leaks des Edward Snowden, ist eben das Interesse an dem Dienst sehr stark signifikant gewachsen, wo ich mich dann endgültig dazu entschieden habe, den Fokus weg von der Workflow-Automation Richtung Security zu legen. Mhm. Weil das einfach die pragmatischste und auch einfachste Adaptierung war des Dienstes und auch die User begrüßt haben. Also es war eher eine Entscheidung nicht von mir, sondern durch die Adaptierung des Dienstes auf die Security ist auch die Benutzerzahl in die Höhe gegangen und es war einfach die logische Konsequenz daraus. Mhm.
Das heißt, Expressflow.com verwendet keiner der großen US-Cloud-Hersteller im Hintergrund oder Cloud-Services?
Doch, wie? Gehostet ist es bei Google, allerdings in Europa, also Punkt 1. Und zweitens ist die Verschlüsselung auch lokal im Webbrowser. Trotzdem haben wir uns jetzt aber für die mobile App als Backend, weil auch Google ist da in einer sehr schweren Situation, weil sie auf der einen Seite natürlich in Europa sehr viele Benutzer haben, die sie verlieren, weil sie rechtlich im Hintergrund die als US-amerikanisches Unternehmen eine Informationspflicht der NSA gegenüber haben. Aber eben auf der anderen Seite eine Skepsis der europäischen Endanwender, die genau das hinterfragen. Und genau deswegen haben wir uns entschieden, als Backend für die mobile Applikation nicht mehr irgendwelche US-amerikanischen Cloud-Anbieter zu wählen, sondern einfach einen eigenen Server-Stack in Deutschland aufzubauen, der einfach die pragmatischste Lösung war. Und ja, da könnte ich jetzt noch Stunden drüber.
Und jetzt ein neues Produkt oder eine Produktkategorie, an der du arbeitest, die basierend auf Expressflow ist, das ist SecureBeam. Wie würdest du genau das jetzt in 30 Sekunden jemandem Fremden erklären?
SecureBeam ist eine mobile App, mit der ich ganz einfach Dateien sicher austauschen kann mit anderen. Und der Dateiaustausch an sich passiert über herkömmliche Cloud-Speicherdienste. Der Trick dabei ist, also neben einer sehr starken Verschlüsselung, dass ich auch, wenn ich zum Beispiel 2, 3 Cloud-Speicherdienste aktiviert habe, dass die Datei aufgeteilt wird und gleichzeitig über 3 verschiedene Cloud-Speicherdienste verschickt wird. Das heißt, es wird 1/3 der Datei über SkyDrive, 1/3 der Datei über Google Drive und 1/3 der Datei über Dropbox transportiert und erst wieder auf deiner App oder deinem Smartphone wieder zusammengebaut. Das heißt, auch wenn man wirklich den Dropbox-Account jetzt hackt, hat man nur 1/3 der Datei und ist quasi nicht lesbar, weil sie ja selbst auch verschlüsselt ist. Und das ist eben der Layer, den wir noch dazu bauen, dass das Ganze wirklich sicher ist.
Okay. Und die App wird anfangs kostenfrei sein oder wird die kostenpflichtig sein?
Genau. Die wird anfangs kostenfrei sein, die wird überhaupt eine Gratis-Version zur Verfügung stellen, der Mehrwert, dass man mehrere Cloud-Speicherdienste gleichzeitig verwenden kann, ist eine Premium-Funktionalität, die wird etwas kosten. Und es gibt dann auch eine Business-Variante, wo wir auch das SDK für die mobile Applikation zur Verfügung stellen und auch bei der Entwicklung mobiler Applikationen oder sicherer Cloud-Backends helfen und Consulting bieten. Das ist die Business-Variante.
Und SecureBeam richtet sich am Anfang immer an den Consumer. Wie weit bist du da? Kommt das jetzt zuerst mal als Android- und iPhone-App raus?
Genau.
Oder welchen Zeitplan hast du da vor dir, damit du da quasi diesen als zweites Produkt neben Expressflow positionierst? Wie weit seid ihr da?
Also man kann sich schon auf securebeam.com zum Alpha-Release anmelden. Den werden wir Mitte Februar starten. Wir starten in einer kleinen Gruppe jetzt nur für Android-Applikationen. Und dann in weiterer Folge iOS wird es noch vor dem Sommer geben die iOS-Applikation.
Und was macht die App? Kann ich dann quasi eine Datei, die ich am Handy habe, ein Foto oder ein Excel-File, ein PDF, was auch immer, über deine App quasi sicher in der Cloud ablegen?
Genau.
Ist das sowas, ist SecureBeam dann sowas wie ein eigenes Cloud Drive, wo ich meine sicheren Dokumente liegen habe? Also synchronisiert der Client hin und her oder schickt er einfach nur eine Datei wieder im Hintergrund an Dropbox oder Google Drive?
Er greift auf bestehende Cloud-Speicher zurück, bindet da in erster Linie die mal alle großen Cloud-Speicher an. Das ist Dropbox, Google Drive und SkyDrive. Und ich kann damit aber auf meine lokalen Dateien natürlich sofort zugreifen und die zur SecureBeam-App dazufügen. Die wird dann in Echtzeit auf dem Handy direkt nativ verschlüsselt, über einen technische Information als symmetrisch verschlüsselt, wieder mit einem AES-256-Bit-Schlüssel. Die Synchronisation selbst der Schlüssel wird aber über einen hybriden Verschlüsselungsmechanismus stattfinden. Der symmetrische Schlüssel wird über RSA mit dem Partner, mit dem man die Datei scheren möchte, geteilt. Und ich kann dann den symmetrischen Schlüssel dort entpacken, quasi aus dem RSA verschlüsselten Speicher, und die Datei dann wieder entschlüsseln. Also summa summarum, die gute Nachricht ist, im Hintergrund wird ein hybrider Verschlüsselungsmechanismus umgesetzt, der aber vollkommen transparent und man merkt ihn nicht im Einsatz der App, sondern hat bei der App selbst, haben wir wirklich den Fokus auf Usability gelegt, weil gerade Verschlüsselung ein sehr technisches Thema ist und da sehr schnell, vor allem als Entwickler, man die Scheuklappen aufsetzt und nicht auf die eigentlichen Anforderungen Wert legt, wie Einfachheit, dass ich schnell Dateien teilen möchte. Und genau das haben wir mit der App versucht.
Und ich glaube, da kommt aber auch noch hinzu, dass es extrem schwierig sein wird, das an den End-User zu vermitteln.
Absolut.
Das Security-Konzept.
Ja, genau.
Weil ich glaube, dass es jetzt zwar durch die NSA-Leaks ein großes Interesse gibt an sicherem Internet-Datenverkehr und verschlüsselten Dateiablage. Aber das so zu kommunizieren, erstens, dass man Vertrauen aufbaut, also das Vertrauen kommt wahrscheinlich erst mit der Benutzung.
Genau.
Und dann diesen doch komplexen Prozess, der im Hintergrund läuft, so zu kommunizieren, dass ein Wald- und Wiesen-User quasi versteht, oder?
Ja, absolut, absolut. Das ist extrem schwer, weil, also ich verwende da auch sehr gern das Zitat, dass Verschlüsselung so etwas ist wie die Nutrition Facts bei Lebensmitteln. Jeder redet darüber, wie das Hund etwas ist und wie wichtig es ist, natürlich Dateien zu verschlüsseln. Aber auf der anderen Seite ist es doch am Ende des Tages wichtig, dass das Ding einfach zu verwenden ist und die Sicherheit eigentlich zweitrangig ist. Haben wir in einer Unzahl an Interviews herausgehört, dass das gar nicht so wichtig ist, Dateien zu verschlüsseln, sondern dass das wichtig ist, das Vertrauen, sag ich mal, aufzubauen, aber das einfach schnell zu teilen. Und das war das Um- und Auf bei unserer App, dass die Verschlüsselung stark in den Hintergrund rückt und wirklich technisch nicht sehr komplex sein soll, das Ding zu verwenden, sondern wirklich den, wir haben es mit einer Wischgeste umgesetzt, eine Datei zu wischen und dann über einen Dialog den Partner oder die Partner auszuwählen, mit dem man die Datei teilen möchte. Und das war's. Also mehr wird da nicht. Der Rest wird alles im Hintergrund abgehandelt. Öffentlichen Schlüsselaustausch und das ganze Klimbim, das Technische, wird komplett vom Benutzer versteckt.
Und wie ist es, ich meine, du warst auch bei diesem Go-Silicon Valley-Programm in den USA, generell die ganze Meinung rund um Security in den USA, ich glaube, da ist da nichts, es gibt schon eine Sensibilität zu dem Thema, aber eher aus der Consumer-Ecke. Es gibt jetzt so Erfolgs-Apps wie Snapchat, die aber jetzt beim Endkunden ansetzen und weniger damit zu tun haben, dass es um Security geht, sondern einfach darum, dass jetzt Sachen nicht lebenslang auf der Facebook-Profilseite, auf dem Twitter-Account oder in WhatsApp gespeichert sind. Das hat dann auch nicht so viel mit Security zu tun. Und du hast ja auch versucht, mit Dropbox, mit Google und mit vielen anderen großen Herstellern oder auch kleinen App-Herstellern zu kommunizieren. Profitieren die da drüben jetzt oder gibt es dort viele Startups jetzt auch im Thema Bereich Security oder meinst du schon, es ist eher ein europäisches Thema?
Es gibt schon viele, die sich im Security-Bereich natürlich jetzt mit Verschlüsselungsthemen oder anderen Themen auseinandersetzen. Trotzdem ist, ja, es ist ein bisschen zwiespältig, weil die, wie du gemeint hast, Snapchat und andere riesengroße Startups, die von 0 auf 100 quasi in einer sehr kurzen Zeit gehen, haben überhaupt sehr wenig mit Sicherheit am Hut. Wenn es ein Sicherheits-Startup, wie es jetzt zum Beispiel Silent Circle von den RSA-Urvätern vom Phil Zimmermann und so weiter, die am Advisory Board haben, das ist natürlich was ganz Tolles, da schwingt aber trotzdem immer mit, das ist im US-amerikanischen Hoheitsgebiet und das ist schon eine USP, sage ich mal, als Europäer, dass wir da keine NSA im Hintergrund haben, die jetzt einen vollen Zugriff auch rechtlich einfordern können und das sollten wir definitiv nutzen, dass wir genau zu dem jetzigen Zeitpunkt wieder, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, die Oberhand bekommen über die Technologie, das werden wir nicht so leicht hinbekommen, aber dass das schon eine Möglichkeit ist für europäische Startups, hier die rechtliche Situation nutzen zu können, weil die Geschwindigkeit natürlich und die Innovationsfreude US-amerikanische Startups uns weit noch voraus haben, das ist, da fährt die Eisenbahn drüber, da können wir nicht so schnell Fuß fassen, aber wir sollten die Situation nutzen, doch das Qualitätsgütesiegel quasi Europäische Union, die doch ein bisschen, ich sag mal, reflektierter mit den Daten der Bürger und Benutzer umgeht, das schon nutzen und herausstreichen.
Also, also diese Initiativen, die es jetzt gibt, Deutschland kürzlich jetzt im Spiegel auch, wo sie versuchen, jetzt den deutschen IT-Markt zu stärken und da hilft einfach jetzt schon, so blöd es klingt, die NSA-Leaks, ja, die Dokumente, die der Edward Snowden immer rausrückt. Glaubst du aber, dass das Thema nur so lange anhält, solange der Edward Snowden diese Medienaufmerksamkeit hat, oder merkst du da schon wieder ein bisschen abklingen? Besteht nicht die Gefahr, dass das dann wieder so wieder unter den Teppich gekehrt wird? Es gibt jetzt pro forma so Ankündigungen, ja, sie werden ein bisschen gezügelt, die Geheimdienste, und im Endeffekt im Hintergrund läuft es weiter wie bisher.
Ja, genau. Ja, absolut. Weil, also wenn man sich auch, ich habe letztens erst, ich bin da wirklich sehr nah an dem Thema, die Google Trends und Topsy und wie sie alle heißen, die Social Analytics Plattformen abgegrast. Und da merkt man auch wieder ein Abklingen des NSA-Trends, sage ich mal allgemein. Was aber definitiv auch merkbar ist, ist, dass trotz allen Fakten, die am Tisch liegen, die Einfachheit des Service noch immer dominiert. Also Dropbox, Box und wie sie alle heißen, die US-amerikanischen Speicheranbieter merken sicher einen Rückgang, werden aber, wenn wir jetzt vielleicht nicht in Monaten, aber in Jahren sprechen, sicher wieder genau zu der ursprünglichen Stärke, wenn nicht sogar stärker.
Also man muss einen Weg finden, quasi, das spricht eigentlich für dein Produkt und deine App, weil Cloud ist die Zukunft, also absolut, muss es einen Weg geben, sicher mit der Cloud zusammenzuarbeiten, absolut, vor allem im Unternehmensbereich.
Absolut.
Wenn wir nochmal ganz kurz über deinen Silicon Valley Aufenthalt sprechen, ich habe die Frage schon zweimal jetzt gestellt, einmal an Usersnap, also dem Florian und dem Thomas von Blossom, jetzt auch für dich trotzdem nochmal, auch wenn ich glaube, dass die Antwort ähnlich sein wird, du warst eben auch über das Go Silicon Valley Programm drüben, vom Spirit, von den Möglichkeiten, die, man sagt immer, die Tools und die Plattformen sind im Valley da, um ein Startup, ein Web-Startup aufzubauen, vielleicht in wenigen Sätzen, wie war das drüben, also das Rüberkommen, das Kontakte knüpfen, wie war das für dich?
Was vollkommen Unerwartetes. Also wenn man rübergeht, hat man als Startup wahnsinnig viele Träume und Ideen. ein bisschen ernüchternd war es, weil da drüben natürlich keiner auf dich wartet. Als europäisches Startup hast du, glaube ich, noch ein bisschen eine extra Schwierigkeit, vor allem an Investoren heranzukommen. Das habe ich aber im Voraus schon ein bisschen mitgehört, deswegen war das gar nicht mein oberstes Ziel. Zu Dropbox zum Beispiel einen Kontakt zu finden, war mir gar nicht möglich, obwohl die im Jänner sogar mich kontaktiert haben. Box und Google waren wiederum extrem offen. Also Box hat zum Beispiel mit uns gemeinsam die Box-Integration während der Box-Konferenz gelauncht. Die waren da sehr kooperativ. Im Google-Headquarter habe ich sogar die Möglichkeit gehabt, über die Expressflow-Technologie bei einer Konferenz einen Talk zu halten und wie wir da Sicherheit gewährleisten und implementiert haben. Also die waren da extrem kooperativ. Dropbox, wie gesagt, gar nicht. Wieso das so war, kann ich leider nicht sagen, aber es ist einfach, die Welt und die Dynamik dort ist eine ganz andere. Du hast den Tellerrand Europa nicht mehr, du hast die ganze Welt vor Augen. Im Accelerator, wo ich untergebracht war, im Nest GSV, war meine Sitnachbarin Russin. Da war ich im gleichen Raum mit Koreanern. Da hat Samsung und Tata die indischen Motoren, also der indische Konzern hat gerade ein Startup Cubicle dort aufgebaut. Das ist einfach nicht US-amerikanisch, sondern international. Da waren Brasilianer, da waren alle Leute dort.
Und also alle Nationen drängen alle Nationen in den Valley und wollen dort einerseits die Energie tanken,
genau.
Ausbildungszentrum,
genau.
Netzwerken,
ja, genau,
Investorenkohle aufstellen.
Genau.
Also eine riesige Spielwiese quasi absolut. Für jeden, der sich mit Technologie-Startups beschäftigt.
Absolut, ja.
Und jetzt bist du zurück schon eine Zeit jetzt in Wien. Wie schauen die nächsten Schritte aus? Brauchst du unbedingt einen Investor oder wie bist du finanziert oder hast du noch Ersparnisse? Oder das ist einerseits Expressflow jetzt mit SecureBeam, also wie geht die Reise da weiter?
Ich bin derzeit bootstrapped und habe also mein Motorrad verkauft zum Beispiel, dass ich mir die Silicon Valley Reise und jetzt ein bisschen ein Geld auf die Seite legen konnte. Möchte aber dann natürlich über die App auch Geld verdienen. Die Webseite an sich ist, glaube ich, die Idee in der heutigen Zeit, ein Geld zu verdienen durch eine Monthly Subscription nicht machbar. Deswegen auch der Weg auf die mobilen Plattformen. Investor bin ich in einer, ich sag mal, glücklichen Lage, dass ich der Einzige bin, der jetzt Vollzeit sich dem widmet, nicht darauf angewiesen zu sein. Für größere Pläne ist es aber sicher nicht schlecht, natürlich einen Investor an Bord zu haben, um auch ein Team aufzustellen, weil ich jetzt gerade merke, wenn man mehrere Tasks hat, vor allem Entwicklung und Usability und Product Development, diese ganzen Tasks, die werden einfach konsequent, von mir persönlich zumindest, unterschätzt. Das ist etwas wahnsinnig Zeitaufwendiges, wo man für jeden einzelnen Task im Grunde eine Vollzeitstelle besetzen könnte. Und der Tag hat einfach nur 24 Stunden. Das ist ein Fakt. Das ist aber sicher nicht neu für viele Startup-Leute. Das ja, ist einfach was. Ich mache das einfach so nach Prioritäten, was das Wichtigste ist. Das muss man einfach machen. Und natürlich ist es auch eine App programmieren, der technische Aufwand extrem hoch. Da gibt es aber Gott sei Dank in Österreich eine Förderlandschaft, die zwar auch einen gewissen Aufwand erfordert zu bedienen,
aber das du bekommst dann zumindest so viel Finanzierung, dass du den Prototyp entwickeln kannst, nochmal abtesten kannst, gibt es das für den Markt und wenn du dann abgetestet hast, ob es für die neue App oder das neue Konzept einen Markt gibt, dann ist es auch leichter, einen Investor
absolut, zu finden. Genau. Man geht da nicht mit leeren Händen zum Beispiel zu einem Investor hin. Über die Förderschiene Innovationscheck zum Beispiel war es mir möglich, einen Prototypen der mobilen App zu entwickeln. Und das ist einfach wahnsinnig viel wert, was technologisch viel bringt und du einfach auch vier Augen oder einen Partner, einen Sparing-Partner dazu bekommst, der einfach neue Sichtweisen reinbringt, was einfach ganz wichtig ist, gerade am Anfang.
Dann kommen wir vielleicht kurz zum Thema Startup-Marketing. Mhm. Du hast das im Vorgespräch zum Interview schon kurz gesagt, dass der Name Expressflow nicht so ganz glücklich war oder dass du das einfach übernommen hast. Das war vielleicht eins, wenn Startup-Marketing gibt. Was kannst du zum Thema Naming sagen?
Ja, weltweise, aber ja, also gerade im .com-Domain-Bereich war es einfach extrem schwer, aber das ist schon eine sehr eingeschränkte Meinung. Ja, Expressflow hat sich ergeben aus dem Workflow, aus der Workflow-Domain, passt auf die Neuausrichtung, auf die Security nicht mehr so, deswegen auch SecureBeam. Naming, Marketing ist extrem schwer, also gerade das Thema Growth Hacking. Ich versuche das über Content-Marketing viel, über Blog-Einträge das zu forcieren, dass man da eine gewisse Visibility macht. Natürlich muss man auf der anderen Seite auch, das bringt nichts, wenn man Content-Marketing anstrebt und da aber nicht auf die Hausaufgaben denkt. Man muss trotzdem eine SEO-Optimierung der Seite vornehmen. Man muss schauen, dass man beim Google-Ranking Nummer 1 ist mit den Keywords, die man beschäftigt und auch da immer am Ball bleiben. Man darf da nicht einen Blog-Eintrag reinschreiben und dann erwarten, dass man da in einem halben Jahr noch immer on top bleibt. Also das ist auch etwas, das man konsequent bearbeiten muss und nicht mit einem Mal getan ist, dass man zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Kampagne auf AdWords fährt, was ich noch gar nicht gemacht habe, aber sowas macht und dann erwartet, dass da gleich, weiß ich nicht, 100 Apps mehr verkauft werden. Das wird es nicht spielen.
Und wenn du so jetzt, du hast sicher auch einiges Literatur zu dem Thema gelesen, wahrscheinlich Startup gründen, hast du einen Buchtipp oder einen Blogtipp, wo du sagst, dann einen Gründer, der ein Technologie-Startup gründen will, hast du da irgendeinen Tipp?
Ja, also Produkt-Development-Task im Allgemeinen ist eh das Blog von Thomas Schranz extrem empfehlenswert, also der hat wirklich ganz gute Einträge. Als Buch war für mich ein bisschen ein Augenöffner der Mom-Test von Fitzpatrick. Das ist einfach ein ganz tolles Buch, der ja sehr schön auf die Notwendigkeit, dass man einfach, wenn man ein Produkt entwickelt, dass man einfach rausgehen muss und die Leute fragen und wirklich nicht nur die Benutzer fragen, was sie brauchen oder wofür sie zahlen, sondern wie sie wirklich ihre Probleme bearbeiten und wo derzeit die Schmerzen und wo der Schuh drückt quasi. Das ist ganz wichtig und dass man auch seinen Benutzern, das ist so quasi gerade ein Terminus, Superpower geben muss, dass man dem Benutzer in seinem Task ein Tool in die Hand geben muss, das ihm die tägliche Arbeit erleichtert und das muss ihm so viel wert sein, dass er jetzt zum Beispiel das schneller macht, schöner, besser oder einfacher. Und dadurch
bereit ist auch zu zahlen.
Genau, und dadurch natürlich auch bereit ist zu zahlen. Und das ist einfach so einerseits schwer, aber auf der anderen Seite bei manchen Sachen auch so augenscheinlich, dass einfach wirklich schwer ist, da eine Balance zu finden.
Ja, dann sage ich danke an den Martin, der Gast beim dritten Fresh von Rot Podcast.
Vielen Dank für das Interview, war sehr interessant.
Und der Martin braucht Beta-Anmeldungen auf securebeam.com.
Genau.
Die App launcht in Kürze.
Genau, Dankeschön.
Freshcast.